Nachdem wir uns an den beiden vergangenen Bibelstudientagen mit dem Hinduismus und dann mit dem Buddhismus beschäftigt haben, wollen wir heute Morgen das Thema Stammesreligionen im Licht der Bibel unter die Lupe nehmen. Zu Beginn möchte ich einen Abschnitt lesen aus dem Römerbrief. Römer 1, Abvers 18. Denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn das Unsichtbare von ihm wird geschaut, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten mit dem Verstand wahrgenommen werden, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie, Gott kennend, ihn weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Toren geworden und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von einem verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie hingegeben in den Begierden ihrer Herzen zur Unreinigkeit, ihre Leiber untereinander zu schänden, die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, anstatt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Deswegen hat Gott sie hingegeben in schändliche Leidenschaften, denn sowohl ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr mit dem widernatürlichen vertauscht, als auch ebenso die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassend in ihrer Wohllust zueinander entbrannt sind, indem sie Männer mit Männern Schande trieben und den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfingen. Und weil sie es nicht für gut befanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie hingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Ohrenbläser, Verleumder, Gotthassende, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern Ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige, die, obwohl sie Gottes gerechtes Urteil erkennen, dass die, die solches tun, des Todes würdig sind, es nicht allein ausüben, sondern auch Wohlgefallen an denen haben, die es tun. Und dann noch aus Kapitel 2, Vers 12 und folgende. Denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durch Gesetz gerichtet werden. Denn nicht die Hörer des Gesetzes sind gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur die Dinge des Gesetzes ausüben, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Solche, die das Werk des Gesetzes geschrieben zeigen in ihren Herzen, wobei ihr Gewissen mitzeugt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richten wird, nach meinem Evangelium, durch Jesus Christus. Bis dahin. Wir beschäftigen uns mit Stammesreligionen heute und da gibt es viele verschiedene Ausdrücke, die eigentlich alle dasselbe meinen. Man spricht sehr oft über Animismus. Das Wort kommt von lateinisch anima, Seele, und wir werden ja gleich sehen, dass der Begriff der Seele, der frei beweglichen Seele oder sogenannten frei beweglichen Seele im Menschen eine sehr wichtige Rolle spielt in diesen Religionen. Dann seltener kann man den Ausdruck finden, Dynamismus, das kommt von Griechisch Dynamis, Kraft. Wir werden auch sehen, dass Kraftwirkung und geheimnisvolle Kräfte, die spielen da auch eine ganz zentrale Rolle. Dann gibt es den eigentlich gleichbedeutenden Ausdruck Manismus. Das kommt von einem melanesischen Wort Manna. Hat also nicht mit dem biblischen Manna etwas zu tun. Manna heißt auf melanesisch Kraft. Dann spricht man das wieder häufiger über Fetischismus. Das ist übrigens das Wort Fetisch. Kommt aus dem Portugiesischen. Fetiso heißt etwas Gemachtes und meint dann speziell etwas, das man macht, damit es dann Zauberkräfte enthält. Also ein Fetisch ist irgendein Gegenstand, der Zauberkräfte enthalten soll. Ein weiterer Ausdruck, gleichbedeutend Naturismus. Und das beschreibt einfach diesen Aspekt der Stammesreligionen. Es geht nämlich um Naturerlebnisreligionen, um Naturverehrung. Und wir sehen vielleicht schon an dieser Stelle, wie viel Verwandtschaft das mit den Ansichten Menschen in unserer Gesellschaft von heute hat. Es gibt auch manche, die sagen, ich brauche keinen Gottesdienst am Sonntagmorgen. Ich gehe in die Natur und da erlebe ich Gott. Das hat sehr viel zu tun mit Naturerlebnisreligionen. Dann wieder ein etwas seltener Ausdruck oder Begriff, Totemismus. Totem ist ein indianischer Ausdruck und bezeichnet ein Tier, das für einen Stamm, oder es kann auch eine individuelle Person sein, eine ganz bestimmte Bedeutung hat, mit der sich der Stamm oder die einzelne Person identifiziert. Also zum Beispiel ein Indianerstamm, der identifiziert sich mit dem Bär. Das ist für sie quasi das Totemtier, mit dem sie eine geistige Verbindung zu haben meinen, und das ist dann eben das Totem. Zum Beispiel eine Einzelperson in diesen Religionen, die sich quasi mit einem Bären so geistig verbunden hat, mit einem bestimmten Bären, wenn dieser Bär stirbt, dann weiß die Person, jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich auch sterben muss. Also diese Identifizierung geht da mit dem Totem geht so weit. Dann spricht man, das wird ist ein Ausdruck, der nun heute immer moderner wird, über Schamanismus. Schamane, das ist eigentlich ein tungusisches Wort, bezeichnet ein besessenes Trance-Medium, ein Zauberer oder ein Heiler, eine Hexe, wäre eine Schamanin, oder dann männlich der Hexerich. Also der Zauberer, der Medizinmann auch, das ist der Schamane. Und wir werden sehen, der Schamane spielt eine ganz zentrale Rolle in diesen Stammesreligionen. Darum kann man also schlechthin über Schamanismus sprechen. Weiter gibt es auch den Begriff primitive Religionen. Ich würde den eher vermeiden, denn sehr schnell ist man dann so weit, dass man sagt, das sind auch primitive Völker und das ist eigentlich nicht angemessen. Aber einfach, damit man weiß, was diese Ausdrücke bedeuten und dass bei diesen allen eigentlich um das Gleiche geht. Jetzt wollen wir schauen, wie hat sich die Evolutionslehre die Entstehung der Religionen vorgestellt. Denn unsere Kultur, unsere Gesellschaft ist ja ganz wesentlich durch die Evolutionslehre in Denken geprägt. Als Darwin diese Lehre wieder neu aufbrachte, die Entwicklungslehre, die gab es ja schon lang, schon die alten Griechen haben daran geglaubt und auch bei den Babyloniern findet man dieses Denken. Aber als Darwin im vorletzten Jahrhundert, im 19. Jahrhundert, das aufbrachte, hat er es zuerst auf die Lebewesen bezogen, außer dem Menschen. Ein paar Jahre später hat es dann auf den Menschen übertragen, also 1871 dann sein Buch über die Abstammung des Menschen gebracht hat. Und sogleich darauf hat man das auch begonnen, auf die Völkerkunde zu übertragen. Und so ist dann dieses Schema entstanden. Zuerst war gar nichts. Also diese Urvorfahren des Menschen, diese Affenwesen, die hatten so wenig Religion wie die Gorilla im Basler Zoo. Aber dann sei mit der Zeit ein Seelenglaube aufgekommen. Da stellt man sich so vor, durch Träume. Zum Beispiel, jemand träumt nachts von einer verstorbenen Person. Und dann soll dieser Urmensch gedacht haben, ja, wenn ich diese Person gesehen habe im Traum, dann existiert sie noch. Sie ist zwar schon lange nicht mehr da, der Körper ist da ist verwest, aber trotzdem habe ich es gesehen, also ist die Seele irgendwie noch da, existent, und so sei der Glaube an Seelen entstanden. Ein nächster Schritt war dann die Ausweitung, nicht nur, dass man glaubt, dass es Seelen gibt, sondern dass es überhaupt allgemein Geisterwesen gibt. Das hätte dann zum Geisterglauben geführt. Wobei dann diesen Geistern immer mehr Macht zugeschrieben wurde, sodass sie eigentlich zu Göttern erhoben wurden. Daraus sei dann der Vielgötterglaube entstanden, oder Polytheismus, wenn man das Fremdwort will. Und erst viel später, als sich der Mensch immer höher entwickelt hat, eben religionsgeschichtlich höher entwickelt hat, da sei dann der Glaube an einen Gott entstanden, der Monotheismus. Beim Volk Israel und dann eben auch für die arabischen Völker, dann im Islam und im Christentum. Aber der Mensch sei doch weitergekommen in seiner Entwicklung, bis er dann eben im 19. Jahrhundert besonders eingesehen hat, oder immer mehr haben das dann eingesehen, dass es natürlich alles Einbildung ist. Dass es das alles natürlich gar nicht gibt, in Wirklichkeit. Eben, es gibt gar keinen Gott, und darum sei dann eigentlich die letzte Stufe der Atheismus. Gut, das ist dann das Schema aus der Sicht des Marxismus. Ja, das will nicht alle so weit gehen, aber das ist so, das marxistische Denken hat das so offiziell geprägt, aber viele Menschen, ohne Marxisten zu sein, denken immer noch so. Eigentlich ist das alles Einbildung, so wie man das in diesen Religionen sich vorgestellt hat. Also wir sind heute mit unserem wissenschaftlichen Denken ein bisschen weiter gekommen. Ich habe auf dem Büchertisch ein paar Bücher mitgenommen. Ich möchte darauf hinweisen, das Wort Marxismus, Opium für das Volk von Thomas Schiermacher, kann man hier haben für 2 Franken. Da wird diese Sicht des Marxismus um die Lupe genommen und biblisch zerfetzt. Also, aber das ist schon eine Vorwegnahme, was wir jetzt im Weiteren dann noch anschauen werden. Da haben wir also das evolutionistische Religionsschema. Alles hätte sich so immer weiterentwickelt. Nun schauen wir in die Bibel und da finden wir eine massive Religionskritik. Die Bibel zeigt, wie die Religionen der Menschen entstanden sind in Babel, 1. Mose 11. Das haben wir ja vor einiger Zeit etwas näher betrachtet, als wir das Buch Genesis hier durchgenommen haben. In Jesaja 47, Vers 12 wird ausdrücklich gesagt, dass Babylon, von Jugend auf Zauberei getrieben habe. Die Jugend Babels, die finden wir in 1. Mose 11. Nur nebenbei gesagt, in Jeremia 2 wird gesprochen über die Jugend von Israel. Und das ist dann dort die Zeit nach dem Auszug aus Ägypten. Also die Jugend, das ist die Anfangszeit einer Stadt oder eines Volkes. Babel hat von Jugend an Magie getrieben. Und effektiv, der babylonische Turm, von dem es ja viele späteren Kopien dann gegeben hat, diese Zikkurat im Nahen Osten, das waren Türme, um Götter, und zwar Naturgötter, zu verehren. Nach Apostelgeschichte 17, Vers 30, hat damals die Zeit der Unwissenheit begonnen. Paulus sagt, dort auf dem Areopag in Athen, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt allen Menschen an allen Orten, dass sie Buße tun müssen, also sich ihre Sünden bereuen müssen. Dort hat die Zeit der Unwissenheit begonnen. Und Apostelgeschichte 14, 15 bis 18, da sagt Paulus zu Heiden, dass Gott in der Vergangenheit die Völker ihren eigenen Weg gehen ließ. Das heißt also, mit der Sprachenverwirrung in Babel, da sind die verschiedenen, ist diese Urgesellschaft in verschiedene Sippen aufgesplittert worden, die sind ausgewandert und Gott hat so diese verschiedenen Völker ihren eigenen Weg gehen lassen. Aber die haben von damals diese Grundideen der Magie, des Okkultismus, des Aberglaubens, des Götzendienstes mitgenommen. Und wir werden sehen, es ist ganz erstaunlich, wie bei allen Völkern der Welt die Grundideen so weitgehend übereinstimmen. Unabhängig. Nein, die haben alle einen gemeinsamen Ursprung. Das erklärt diese Einheit in der Vielfalt. Ich habe ganz am Anfang gelesen aus Römer 1, Vers 18 und folgende. Und dieser Abschnitt im Römerbrief, das ist auch Religionskritik. Der Apostel Paulus sagt, Gott hat sich geoffenbart durch seine Schöpfung. Alle Völker können seine Existenz kennen. Sie wissen, dass hinter diesen Werken der Schöpfung ein Schöpfer sein muss. Hinter der Ordnung ein Ordner. Und der Vers 20, Römer 1, Vers 20 sagt sogar, ganz wörtlich im Griechischen, dass der Mensch durch den Verstand in der Schöpfung, durch die Schöpfung, den Schöpfer erkennen kann. Aber der Römerbrief sagt, dennoch haben die Völker, im Allgemeinen die Völker, anstatt ihn, den Schöpfer, zu verehren, begonnen, die Natur und Naturgötter zu verehren. Und weiter haben wir auch gelesen in Römer 2, alle Menschen wissen eigentlich in ihrem Innersten um Gottes Gebote bezüglich Recht und Unrecht. Jeder Mensch weiß, auch ohne Bibel, dass er eigentlich schuldig ist vor dem Schöpfer und daher dem Schöpfer Rechenschaft schuldig ist. Das ist massive Religionskritik. Und ganz scharf wird es in 1. Korinther 10, Vers 20, wo der Apostel Paulus den rituellen Opferdienst der Heiden so beschreibt. Sondern, dass das, was die Heiden opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Also Paulus sagt hier ganz deutlich, diese Götter im Heidentum, diese Geister, das sind Dämonen, böse Geister, denen gedient wird, anstatt Gott. Und dann können wir, ich habe das auch unter Religionskritik eingefügt, auch der Atheismus wird gegeißelt in der Bibel. Psalm 14, Vers 2, der Tor sagt in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Das hat David schon vor 3000 Jahren geschrieben. Also, wenn man meinte im 19. Jahrhundert, Atheismus sei etwas sehr Modernes, dann musste man wissen, dass David schon 3000 Jahre früher gesagt hat, so spricht nur der Tor. Übrigens, Tor im Hebräisch, Nawal, ist ein Wort, das hat den Nebenbegriff, es ist gewissermaßen törichte Mensch, der aus Bosheit töricht ist. Nicht einfach, weil er nicht gut denken kann, sondern bösartig dumm ist. Das ist der gleiche Ausdruck wie Abigails, die später ja David geheiratet hat. Ihr Mann hieß doch Nabal. Das ist dieses Wort. Der bösartig Dumme. Und das hat bei ihm sehr, sehr zugetroffen. Die Bibel erklärt also, die Religionen im Allgemeinen sind entstanden durch Abfall vom Ein-Gott-Glaube. Auch Noah und seine Söhne, die kannten noch den einen Gott, aber ihre Nachkommen sind von diesem einen Gott weggegangen und das hat sie geführt zum Seelenglauben, zum Geisterglauben, zum Vielgötterglauben, zum Atheismus und so weiter. Wir sehen, das Religionsschema der Bibel dreht das evolutionistische Religionsschema auf den Kopf. Und wir werden auch sehen, ob man da noch einiges nun an den Fakten der Stammesreligionen eben beiziehen kann, um zu zeigen, was nun wirklich den Tatsachen entspricht. Einige Kennzeichen der Stammesreligionen. Erstens mal, es sind keine Weltreligionen. Wir haben in den vergangenen Malen den Buddhismus und den Hinduismus angeschaut. Das sind Weltreligionen, die sich also, die weitergehen als nur über, die sich also nicht beschränken auf den Bereich eines Stammes, sondern weitergehen da, darüber hinaus. Der Hinduismus ist typisch eine Religion für Indien mit den unzähligen Stämmen darin. Und im Prinzip macht der Hinduismus auch einen Totalanspruch, denn er sagt, es ist die allerbeste Religion von der ganzen Welt. Also eigentlich die totale Wahrheit, verbindlich für die ganze Welt, wäre im Hinduismus zu finden. Darum ist es eine Weltreligion. Bei dem Buddhismus ist das noch deutlicher, denn wir haben ja gesehen, beim Hinduismus, das Kastensystem ist völlig beschränkt auf Indien. Und wer nicht in einer Kaste geboren ist, kann auch nicht später da hineinkommen, höchstens durch Wiedergeburt. Aber zu Lebzeiten ist es eigentlich gar nicht möglich, ins Kastensystem hineinzukommen. Aber der Buddhismus hat das Kastensystem als etwas Menschliches abgelehnt. Und darum ist dort der Totalanspruch für die ganze Welt noch viel augenscheinlicher zu finden. Aber bei den Stammesreligionen, da beschränkt sich diese Religion auf einen Stamm. Es sind weiter schriftlose Religionen. Die haben also nicht ein Buch, wie zum Beispiel die Hindus, die haben die Veden und andere Schriften, das haben wir ja alles gesehen. Auch der Buddhismus hat seine kanonischen Bücher. Es sind schriftlose, stammesgebundene Religionen. Es sind Religionen, wo nach uralter mündlicher Überlieferung Dinge praktiziert werden, die man aber nicht hinterfragt. Und es wird auch nicht darüber philosophiert und auch nicht theologisiert. Man macht es einfach. Das typische Denken in diesen Religionen könnte man umschreiben als prälogische Denkweise. Also das logische Denken, wie das im Westen in den vergangenen Jahrhunderten so aufgekommen ist, das findet man dort nicht. Zum Beispiel das Ursache-Wirkungsdenken, das ist nicht so. Wenn jemand krank wird, Halsweh hat, dann denkt er, aha, ich habe Bakterien und darum habe ich jetzt Halsweh. Die Bakterien, die haben das Halsweh ausgelöst. So denken diese Menschen nicht, sondern sie denken, vielleicht habe ich irgendetwas Böses getan und jetzt habe ich die Krankheit. Aber ich sage in dem Sinn, es ist nicht dass dieses Ursache-Wirkungsdenken, das sich einfach auf materielle Ursachen so beschränkt wie bei uns, sondern die Verbindung wird ganz anders gemacht. Wenn zum Beispiel die Kuh des Nachbarn hinüberkommt und alles zertrampelt und kaputt macht, dann denkt man nicht, ach, ist das eine dumme Kuh, was hat die da gemacht? Sondern man fragt sich schon wieder, was sind das für Geisterwirkungen dahinter, dass es so gekommen ist. Also die Logik ist ganz anders. Dann findet man typischerweise ein zyklisches Denken, also das Denken in Kreisen. Man hat kein Geschichtsbewusstsein. Unsere Geschichte hat da mal begonnen und so hat sie sich linear entwickelt und auch in die Zukunft geht die Geschichte weiter. Nein, sondern Sie sehen gewissermaßen so einen Ausschnitt aus der Geschichte, das ist Ihr Kreis und darüber geht man gar nicht groß hinaus. Also die Vergangenheit ist im Allgemeinen nicht so wichtig. Wichtig ist die Gegenwart und dann gerade das, was unmittelbar kommt. Aber kein lineares Denken, wie zum Beispiel eben ganz typisch die Bibel es uns vorstellt. Wo wir beginnen mit 1. Mose 1, mit der Schöpfung Gottes und wo er seine Ordnungen einsetzt und wo wir sehen, wie die Geschichte des Menschen in verschiedenen Zeitaltern abläuft und weitergeht, hin bis auf eine Vollendung und auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das ist lineares Denken. Dann findet man das mythische Denken, also ich kann sagen, Märchenvorstellungen, die spielen eine ganz große Rolle. Dann wieder ein kompliziertes Wort. Typisch ist das Partizipationsdenken. Ich will erklären, was es bedeutet. In diesen Religionen geht man nicht davon aus, von einem Individualismus. Ich bin hier und ich will das und das. Der Einzelne ist nichts ohne die Gemeinschaft. Also der Einzelne ist immer Teil der Gemeinschaft. Darum Partizipation, also er hat Anteil am Ganzen. Und eigenartigerweise führt das dazu, dass Grenzen verwischt werden. Es gibt keine klaren Grenzen zwischen Leben und Tod. Wir werden sehen, die Lebenden, die leben gewissermaßen mit den Verstorbenen zusammen. Diese Grenze ist nicht da. Also so haben sie Anteil, Partizipation an den Verstorbenen. Keine Grenze zwischen Leben und Tod, zwischen Lebendigen und Verstorbenen. Und es wird auch nicht so deutlich getrennt zwischen einem Diesseits und einem Jenseits. Das Jenseits, werden wir sehen, spielt sich zu einem wichtigen Teil im Diesseits ab. So sind also die Bereiche hier völlig vermischt. Ein weiteres Kennzeichen: Träume spielen eine riesige Rolle. Also die Erlebnisse der Seele in der Nacht, die werden so gesehen, die sind genauso real, genauso wirklich wie das, was man im Alltag erlebt. Für uns ist das eine Selbstverständlichkeit, man trennt zwischen Alltag und Traum. Aber dort ist das völlig verwischt. Beides wird als genau gleich real angesehen. Und man findet dort eben die Auffassung, die Seele verlasse beim Schlafen den Körper. Also die Seele wird als sehr beweglich gesehen. Die kann den Körper dauernd verlassen. Und wenn man also träumt, und ich sage, ich träume zum Beispiel von Tadschikistan, dann würde ein Eingeborener sagen, dann bist du auch wirklich dort gewesen. Deine Seele ist dort gewesen. Und dann ist sie wieder zurückgekommen und du bist erwacht in Aarau. Also die Seele geht auf Reisen. Das sei alles wirklich. Und darum wird auch gesagt, es sei sehr gefährlich, einen Schlafenden zu wecken. Denn dann weckt man seinen Körper und die Seele ist nicht da. Das kann sehr schwere Folgen haben von Krankheit und so weiter. Darf man also nicht. Und man glaubt auch, dass die Seele zum Beispiel in Tiere übergehen kann. Auch da sehen wir zwischen Mensch und Tier, die Grenzen sind auch da verwischt. Das ist dieses Partizipationsdenken. Und wenn wir das so betrachten, dann wird klar, dass also der Ausdruck Animismus eine sehr gute Bezeichnung ist für diese Religion. Er trifft zwar nicht alle Aspekte, aber wir sehen, wie die Anima, die Seele, eine sehr wichtige Rolle spielt. Und das führt uns nun zu einem nächsten wichtigen Hauptbegriff, die Totenseele. Die Lehre des Animismus, also der Stammesreligionen, sieht etwa so aus. Die Aufenthaltsorte der Seelen von Verstorbenen können ganz vielfältig sein. In Höhlen, in Wäldern, auf Bergen, an Grabplätzen, also Friedhöfen. Aber auch in der Himmelswelt. Und da ist zu sagen, die Totenwelt wird eigentlich als eine Entsprechung zum Diesseits gesehen. Es ist ein idealisiertes Diesseits. Und man stellt sich das so vor, die Neuankömmlinge werden zuerst vor Gericht gestellt. Dann werden sie für die weitere Existenz eingestuft, je nachdem, wie sie gelebt haben. Dann spielt in diesem Zusammenhang der Begriff des Gespenstes eine wichtige Rolle. Unter Gespenstern versteht man ruhelose Ahnenseelen, die eben kein ordnungsgemäßes Begräbnis bekommen haben und deshalb so unruhig umhergehen. Ahnenseelen, also Totenseelen, die wollen Opfer. Der Stamm muss ihnen also Opfer bringen, denn sonst können sie keine Ruhe finden. Und wenn sie keine Ruhe finden, dann können sie zur Gefahr für den Stamm werden und ihm schaden. Man hat also Angst vor diesen Ahnenseelen. Man benutzt auch Ahnenfiguren, und zwar mit dem Ziel, Verbindung, dadurch eine bessere Verbindung zu den toten Seelen aufrecht erhalten zu können. Man stellt sich dann das so vor, dass die Totenseele ab und zu wieder in diese Figur hineingeht. Also eine Totenseele kann unter Umständen die Gesichtszüge des Verstorbenen tragen. Oder einfach ihn, auf jeden Fall ihn repräsentieren. Wird dann zum Beispiel eingesalbt mit Öl. Das soll dann dazu helfen, dass die Totenseele eher da hineingeht. Jetzt schauen wir das mal an, diesen Punkt im Licht der Bibel. Nach 1. Thessalonicher 5, Vers 23 ist der Mensch eine Einheit von Seele, Geist und Körper. Und der Mensch wird in der Bibel, da müsste man jetzt natürlich viele weitere Bibelstellen bringen, wird wirklich als eine Einheit gesehen. Die Seele ist also nicht etwas, einfach so etwas Bewegliches, das ab und zu mal aus dem Körper entschwirrt und dann kommt es wieder zurück, sondern der Mensch ist eine Einheit. Eine Trennung zwischen Geist und Seele bedeutet in der Bibel. Tod. Prediger 12, da heißt es zum Beispiel, der Körper geht zurück zum Staub und der Geist geht zurück zu dem, der ihn gegeben hat. Es ist der Tod. Und es heißt auch in Jakobus 2, dass der Leib ohne den Geist tot ist. Also diese Trennung von Geist und Geist, Seele und Körper, das ist eine Katastrophe nach der Bibel. Das ist der Tod. Also diese Beweglichkeit wird ganz klar abgelehnt von der Bibel. Dann weiter, die Bibel verbietet den Kontakt zu sogenannten Totengeistern. Ich lese aus 3. Mose 19. Vers 31. Ihr sollt euch nicht zu den Toten beschwören und zu den Wahrsagern wenden. Ihr sollt sie nicht aufsuchen, euch an ihnen zu verunreinigen. Ich bin der Herr, euer Gott. 20, Vers 6. Und die Seele, die sich zu den Toten beschwören und zu den Wahrsagern wendet, um ihnen nachzuhuren, gegen selbige Seele werde ich mein Angesicht richten und sie ausrotten aus der Mitte ihres Volkes. Und dann noch 20, Vers 27. Und wenn in einem Mann oder einer Frau ein Totenbeschwörer oder Wahrsagergeist ist, so sollen sie gewisslich getötet werden. Man soll sie steinigen, ihr Blut ist auf ihnen. Das, was also in den Stammesreligionen so wichtig und zentral ist, wird von der Bibel ganz massiv als schwere Sünde bezeichnet. Und was auch hervorgeht, jetzt hier andeutungsweise, aber auch aus weiteren Stellen, wenn man diesem Thema nachgeht, dass es bei diesen Totengeistern gar nicht um die Seelen der Verstorbenen handelt, sondern um eben Geister, Dämonen, wie wir noch sehen werden, die sich als diese ausgeben. Wir werden ja gleich noch sehen, wo gehen die Seelen der Verstorbenen eigentlich hin, und werden auch sehen, dass die gar keine Rückkehrfreiheit haben. Dann weiter, die Bibel verurteilt den Teraphim-Ahnenkult. Wenigstens in der Elberfelder Bibel findet man ja oft diesen Ausdruck Teraphim und weiß vielleicht nie, was das genau ist. Ich weiß auch nicht Deutsch, es ist ja Hebräisch. Die Teraphim, die zum Beispiel die Töchter Labans gestohlen haben und damit Jakob geflüchtet waren, 1. Mose 31, Vers 19, also Jakob hatte genug von diesem harten Dienst bei Laban und floh mit seinen zwei Frauen. Und Laban war gegangen, um seine Schafe zu scheren. Und Rahel stahl die Teraphim, die ihr Vater hatte. Und dann 34. Rahel aber hatte die Teraphim genommen und sie in den Kamelsattel gelegt und sich darauf gesetzt. Und Laban durchtastete das ganze Zelt und fand nichts. Und sie sprach zu ihrem Vater: Mein Herr möge nicht zürnen, dass ich nicht vor dir aufstehen kann, denn es ergeht mir nach der Weiberweise. Und er durchsuchte alles und fand die Teraphim nicht. Das waren also Figuren für den Ahnenkult. Und in dieser Zeit gab es, in dieser Kultur gab es das Gesetz, der, welcher die Teraphim besitzt, hat das Recht auf das Erbe, das Familienerbe. Darum war Rahel so interessiert, diese Teraphim auch zu stehlen. Und dann hat sie auch gelogen, hat er gesagt, sie können nicht runtersteigen, weil sie Periode hat. Aber das war ja nur ein Trick, damit sie diese Ahnenfiguren behalten könnte. Aber später sehen wir dann, wie Jakob aufgeräumt hat und all diese götzendienerischen Dinge dann aus der Familie entfernen ließ. Und ganz deutlich, 2. Könige 23, Vers 24, da finden wir die Reformation unter König Josia. Er hat mit einem Okkultismus aufgeräumt und da heißt es, und auch die Totenbeschwörer und die Wahrsager und die Teraphim und die Wahrsager und die Wahrsager und die Teraphim und die Götzen und alle Scheusale, die im Lande Juda und in Jerusalem gesehen wurden, schaffte Josia hinweg, um die Worte des Gesetzes auszuführen, welche in dem Buch geschrieben standen, das der Priester Hilkia im Haus des Herrn gefunden hatte. Josia hat also eine Reformation nach der Entdeckung der Bibel im Tempel durchgeführt und das bedeutete, alle diese Dinge wegzutun, auch den Totenbeschwördienst und auch die Teraphim mussten beseitigt werden. Dann sehen wir aus Lukas 16, 19 bis 31, dass die Abgeschiedenen gar keine Rückkehrfreiheit haben. Lukas 16 ist kein Gleichnis. Es ist eine Geschichte, die Geschichte des reichen Mannes und des armen Lazarus, die beide gestorben sind. Der Herr führt diesen Abschnitt nicht ein mit mit dem Begriff Gleichnis. Und weiter, Gleichnisse in der Bibel enthalten nie Eigennamen von Personen. Aber da haben wir zum Beispiel den Namen Lazarus oder Abraham oder Mose wird erwähnt. Das gibt es nie in den Gleichnissen. Weiter ist es auch typisch, dass in den Gleichnissen nie historische Personen vorkommen. Also bestimmte historische Personen. Aber da haben wir, wie gesagt, Abraham, Mose. Dann werden auch die Propheten erwähnt. Es ist eine Geschichte. Und wir sehen, Vers 19, Folgendes. Es war aber ein gewisser reicher Mann und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Es war aber ein gewisser Armer mit Namen Lazarus, der an dessen Tor lag, voller Geschwüre. Und er begehrte sich von den Brosamen zu sättigen, die von dem Tisch des Reichen fielen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln getragen wurde in den Schoß Abrahams. Der Schoß Abrahams ist bei den Rabbinern schon die Bezeichnung für das Paradies, auf den Ort der abgeschiedenen Erlösten. Das Paradies ist auch, wie der auch in der Bibel bezeichnet, als der dritte Himmel, 2. Korinther 12, also der Ort, wo Gottes Thron ist, Gottes Tempel im Himmel. Weiter. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und in dem Hades, seine Augen aufschlagend, als er in Qualen war, sieht er Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze deines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham versprach: Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleicherweise das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, nämlich um zum Beispiel eben Linderung zu bringen, nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen, Er sprach aber: Ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, damit er ihnen ernstlich Zeugnis gebe, auf dass sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber spricht zu ihm: Sie haben Moses und die Propheten, lass sie die hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er sprach aber zu ihm: Wenn sie Moses und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Hier sehen wir, der Verlorene, der Reiche, ist auch im Totenreich, im Bereich des Todes, Hades hier genannt. Übrigens auch das Paradies wird in der Bibel als Hades bezeichnet. Aber dieser Teil wird hier genannt der Ort der Qual für die Verlorenen, Vers 28. In 1. Petrus 3, Vers 19 wird er genannt das Gefängnis. Hier warten die Verlorenen auf die Auferstehung nach dem tausendjährigen Reich, Offenbarung 20, und erst dann kommt die Hölle, der Feuersee. Aber warum habe ich diese Geschichte erzählt, vorgelesen? Weil hier deutlich wird, dass die Abgeschiedenen gar keine Freiheit haben in der Beweglichkeit. Also wir sehen, Lazarus kann vom Paradies nicht an den Ort der Qual rüber. Eine große Kluft dazwischen. Und wir sehen auch, dass der reiche Mann, er möchte quasi seine Brüder warnen, der kann aber nicht zu seinen Angehörigen zurück. Also es ist nicht so, dass die Seelen da nach dem Tod bei den Angehörigen noch herumschwirren und ihr Unwesen treiben könnten. Die sind weg und die haben keine Rückkehrfreiheit. Ein einziges Ausnahmebeispiel in der Bibel, wo quasi die Seele eines Verstorbenen Rückkehrfreiheit hat, das ist wohl die Geschichte mit Samuel. Nämlich diese Totenbeschwörerin, die Saul den Geist von Samuel bringen sollte, die erschrickt selber, als plötzlich Samuel erscheint. Und die war sich ja gewöhnt, ihre lügnerischen Praktiken mit Geistern durchzuführen. Aber die erschrickt selbst. Also das könnte man so erklären, dass hier in einem Ausnahmefall Gott effektiv Samuel zurückkehren ließ. Was aber absolut nicht das Normale ist. Denn wir sehen aus Lukas 16, die Bewegungsfreiheit ist gar nicht da. Die ist gar nicht gegeben. Und dann noch ein Ausnahmebeispiel ist Matthäus 17, wo Elia und Mose auf dem Berg der Verklärung erscheinen. Aber das Normale wird uns in Lukas 16 gezeigt. Ja, eigentlich ist jetzt praktisch 11 Uhr, dann machen wir hier die Pause und gehen dann weiter zu dem Begriff der Geister.